5 Jahre zusammengearbeitet habe und der jetzt in München ist, als nicht mehr sogar nur als Designer, sondern auch mit als Programmierer, wenn ich richtig verstanden habe. Für wen?
Ja, für die Firma Hololight. Wir machen Mixed Reality Anwendungen. Von Mixed Reality ist euch das ein Begriff? Okay, genau. Ja.
Und ja, herzlich willkommen. Ich freue mich auf den Talk.
Danke. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Hallo, ich bin Fiedel. Also Fiedel nennen mich die meisten. Wir haben Daniel, wie Daniel gerade sagt, wir haben lange zusammengearbeitet. Kurz zu mir, zu meinem Werdegang. Ich bin eigentlich Mathematiker, ich bin sozusagen Diplom-Mathematiker. Irgendwann mal ein Diplom gemacht, dann bin ich nach Japan gegangen, habe da 2 Jahre gelebt, mit dem Ziel, in die Games-Industrie reinzukommen. Das hat auch geklappt. Bin nach dem Ende, ich hatte ein Stipendium, bin dann am Ende im Game-Design-Praktikum gelandet. Wir haben ein kleines iOS-Game gemacht. Und von dort aus bin ich dann nach Berlin, um quasi richtig einzusteigen in die Games-Industrie. Bin dann bei Numina Studios gelandet, da haben wir dann zusammen den Unicorn gemacht. Und danach noch bei den Skilltree Studios das Spiel Crooks. Irgendwann hat unser Publisher Skilltree Studios dann geschlossen, das war 2016. Ich habe mir dann die Frage gestellt, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter, will ich überhaupt noch Games machen? Und das war so ein Zeitpunkt, wo für mich das... viel bei Games in Frage gestellt, sozusagen Sinn von der Sinnhaftigkeit davon, Entertainment-Produkte herzustellen, die, sagen wir mal, wenig künstlerischen Anteil haben in irgendeiner Weise, was es vor allem mal um Entertainment, wie gesagt, geht, habe mich dann entschlossen, erstmal nicht weiter in der Games-Industrie zu bleiben. Ich wollte dringend programmieren lernen. Ich das immer so als, ich bin Game Designer gewesen und es war immer so ein Teil, der mir gefehlt hat. Also Programmierskills. Also durch den mathematischen Hintergrund habe ich natürlich ein gewisses Verständnis für Programmierung und für das, was wir Programmierer gemacht haben. Und es fehlte halt immer so ein bisschen die Möglichkeit, einen Prototypen erstellen zu können. Es war wie so ein Baustein, was irgendwie fehlte. Auch vor dem Hintergrund, dass ich vielleicht irgendwann mal wieder zurück zu den Games kommen könnte, habe ich mir gedacht, gut, ich fange jetzt an zu programmieren, das ist denn wohl das Sinnvollste. Ich habe erstmal mit C-Sharp begonnen. Wollte mich gleichzeitig dann aber auch auf Mixed Reality stürzen. Ich wollte... Am liebsten hätte ich tatsächlich an den Produkten selber mitentwickelt. Ich bin dann auf der Gamescom auf eine Firma gestoßen, neben Hololight. Die suchten dringend Entwickler. Die wollten gerne anfangen, Software zu entwickeln für in dem Fall erstmal die HoloLens. Ich weiß nicht, wer von euch das schon alle auf dem Kopf hatte. Schon irgendjemand. Da haben wir vielleicht am Ende sicherlich nochmal Zeit, die ein bisschen auszuprobieren. Das ist eine echt interessante Erfahrung. Genau, und so bin ich dort gelandet. Ich war der erste Angestellte von denen eben gerade. Das ist ein Startup aus Österreich, die in München gelandet sind durch mehr oder weniger große Zufälle. Die hatten Glück, die sind in einem Accelerator-Programm gelandet und konnten so ihre Firma ein bisschen aufbauen. Suchten dringend Entwickler. Und ich war zufällig der Erste, der gesagt hat, hey, ich will mit euch arbeiten. Und so bin ich dann bei denen gelandet. Ich bin jetzt seit Oktober dort und bin dann quasi direkt ins kalte Programmierwasser reingestoßen worden und habe angefangen, Apps zu machen. Wir haben größtenteils erstmal Prototypen für verschiedene Firmen gemacht, also wir sind so in dem Industriekontext drin, wir haben viele Autofirmen dabei, Automation-Firmen dabei und das sind dann ganz konkrete Anwendungsfälle wie, ich möchte gerne ein Bauteil und das ist, ich weiß nicht, ich möchte das kontrollieren, ich weiß nicht, ist das, funktioniert das und ich möchte das gerne überlagern mit Hologrammen, um dem Arbeiter zu erleichtern, dieses Bauteil zu prüfen. Oder ich habe eine Messe und ich stelle dort Teile aus und ich möchte gerne, dass der User, also der Besucher, zusätzlichen holographischen Content präsentiert bekommt, den er so ein bisschen explorieren kann und so weiter und so weiter. Genau, also nochmal kurz zu Mixed Reality selbst. Ihr habt ja schon alle, wisst ja eigentlich alle Bescheid. Es ist sozusagen eine Spielart der virtuellen Realität. Es leitet sich so ein bisschen sozusagen. Also letzten Endes ist es ein Terminus, den Microsoft irgendwann gecoint hat für. Zur Abgrenzung von der Augmented Reality, die dort eher wahrgenommen wird als ein Overlay über, also quasi eine Art extra HUD über der Realität, die einem zusätzliche Informationen verschafft. Mixed Reality bedeutet, dass es Objekte, holographische Objekte gibt, holographischen Content, der einen festen Platz in der realen Umgebung hat. Das heißt, der einfach dazugehört, der eine Präsenz hat und der auch an diesem Ort bleibt, persistent, also über die Experience hinaus. So, dann will ich kurz was dazu erzählen. Ich weiß nicht, wie gut kennt ihr die HoloLens in irgendeiner Weise? Okay. Wie funktioniert die HoloLens? Das ist sehr interessant. Das ist so, du brauchst irgendeine Referenz, damit es funktioniert. Du brauchst irgendeine Art von Tracking. Die HoloLens kennt den Raum, ich habe den eben eingescannt. Da wart ihr alle noch nicht da, deswegen kennt sie euch wahrscheinlich noch nicht. Aber was die macht, die misst die ganze Zeit den Raum, permanent. Das macht die ohne aufzuhören. Wie macht die das? Die hat Time-of-Light-Sensoren drin. Das heißt, die schießt Licht raus und misst die Zeit, die es braucht, bis es zurückkommt. Und so kann es ein sehr präzises Bild von dem Raum erstellen, das sie abbildet in Meshes. Du hast quasi ein einziges Mesh, das zeige ich euch gleich noch, wie das aussieht, das diesen Raum beschreibt. Darin sieht man alle Features des Raums. Die Tische, die Leute, die Türen, jedes einzelne Ding, was, sagen wir mal, genug Distinktion hat. Das Bild würde man wahrscheinlich nicht mehr erkennen als Objekt. Genau. Das benutzt die HoloLens zusammen mit Gyrometer, Accelerometer, um sich selbst zu referenzieren. Das heißt, sie weiß permanent, wo, an welchem Ort sie sich gerade in dem Raum, von dem sie glaubt, in dem sie zu sein glaubt, wo sie sich dort gerade befindet. Und das bedeutet, dass sie auch Objekte an bestimmte Orte in diesem Raum platzieren kann. Das heißt, wenn man quasi, also die HoloLens hat, Moment, anders, die Anzeige der HoloLens sind zwei Projektor-Displays, die sieht man, wenn man da so reinschaut. Wenn ihr euch die gleich mal von Namen anguckt, dann seht ihr, dass die mehr oder weniger rechteckig sind. Und das sind quasi stereoskopische Projektoren, auf die das Licht projiziert wird von oben und dann in die Augen gebrochen wird. Und zwar so, dass die Perspektive stimmt, dass die Objekte an dem Ort erscheinen, an dem die HoloLens will, also sozusagen glaubt, dass sie in dem Raum sich befinden. Das werdet ihr gleich alles sehen und euch das mal genauer ansehen können. Warum HoloLens? Momentan ist es so, dass es nicht viele Mixed Reality Devices auf dem Markt gibt. Die Technologie kommt von Microsoft, das ist alles mal aus Kinect entstanden. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, als die Kinect auf den Markt kam und die Leute anfingen, Kinect zu hacken. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal selber gemacht habt. Microsoft kurz Luft geholt und den Zeigefinger gehoben, um sofort das zu verbieten, bis ich plötzlich gemerkt habe, ach nee, Moment mal, da ist so viel Potenzial drin. Es gab eine Zeit lang viele Videos, wo so Kinect-Hacks zu sehen waren, irgendwelche Anwendungen. Aufgrund dessen hat Microsoft das weiterverfolgt. Letzten Endes ist das Gerät dann dabei rausgekommen. Wie ihr seht, es ist noch relativ prototypisch. Also das wirkt tatsächlich, für mich war das eine ganze Zeit lang dann immer noch so wie ein erster Prototyp und das merkt man auch an vielen Stellen. Es ist relativ schwer, das Sichtfeld ist eingeschränkt, die Batterielaufzeit ist noch nicht so lang, es ist nicht so leistungsstark. Aber, das ist ein wichtiges Merkmal, was man gerne vergisst, es ist komplett autark. Das heißt, das braucht mehr, nicht mehr, um zu funktionieren. Das heißt, es hat kein Kabel, was irgendwie die Rechenpower aus dem Rechner liefert, sondern das Ding funktioniert, wie es ist. Hier vorne ist quasi ein aufgebohrtes Windows Phone drin, das ist alles Windows Phone Technologie, plus ein Custom Chip, den sich Microsoft selber gebaut hat. Das ist, ist eine GPU drin, da ist eine CPU drin und eine sogenannte HPU, die Holographic Processing Unit. Und die hat quasi hardwired die ganzen Prozesse drin, um dieses Spatial Tracking, von dem ich eben erzählt habe, zu machen. Das heißt, die Routinen sind dort möglichst effizient abgebildet und die ganzen prozessierten Daten aus dem, was die so wahrnimmt die ganze Zeit, werden so halt möglichst effizient weitergereicht an die CPU. Genau, so viel zur Technologie. Sie hat ein Mikrofon drin für Spracherkennung, sie hat noch eine Kamera, der man eine Webcam, mit der man halt alle möglichen Dinge die man für alle möglichen Dinge weiter verwenden kann. Wie ihr schon sicherlich mitbekommen habt, ist das wichtigste Feature das Spatial Tracking. Ohne das geht es nicht, geht es überhaupt nicht. Das ist sogenanntes In-Without-Tracking, also aus dem Gerät raus. Das ist eine Technologie, die Microsoft jetzt lizenziert an verschiedene andere Hardwarehersteller. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Holographic Dev Kits werden rausgegeben. Das wird dann von zum Beispiel Acer, wird noch irgendein eine Virtual Reality Brille, die aber dasselbe Tracking benutzt, hergestellt. Noch verschiedene andere Firmen machen das. Das ist im Gegensatz zu dem, was VR häufig benutzt, was mit Roomscale VR von der Vive angefangen hat, das Output-In-Tracking, das auch dann Oculus so ein bisschen nachgemacht hat. Also das sind diese zwei Technologien und für das Orientieren im Raum ist tatsächlich das für mich persönlich das In-Out-Tracking sinnvoller, weil es einfach sehr viel unabhängiger ist vom Ort, an dem man sich befindet. Sicherlich alle schon mit VR experimentiert. Und ich weiß nicht, ich persönlich finde das sehr frustrierend, wenn man sich in VR nicht bewegen kann. Auch trotz Vive und trotz den Möglichkeiten, die Vive bietet, ist es nochmal eine andere Erfahrung, wenn man tatsächlich die Umgebung nach wie vor sieht und holographischen Kontakt hat, mit dem man interagieren kann. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zwischendurch, fragt einfach.
Verbreche mich einfach.
Okay, es gibt also verschiedene Devices zurzeit. HoloLens, wir arbeiten deswegen mit der HoloLens, weil das zurzeit die einzige ist, die brauchbar ist auf dem Markt. Es gibt noch Konkurrenten. Der wohl wichtigste momentan ist Meta 2. Die sind kurz vor dem Release, aber kommt noch nicht. Keiner weiß so richtig warum. Meiner Info nach, das ist jetzt, keine Ahnung, ob das stimmt, ich hatte es selber noch nicht auf dem Kopf, aber einer meiner Kollegen, er sagte, das Tracking sei nicht gut genug. Tracking ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, gut hinzubekommen. Das haben wir hier gut gemacht, sind meiner Meinung nach noch unerreicht darin. Ich nehme an, dass ein ähnliches Issue auch bei all den anderen Leuten, bei den anderen Konkurrenten steht, wie Magic Leap, die davon mal gehört. Das ist auch ein Startup aus den USA, aus Florida, die ein großes Funding von Google bekommen haben, um eben diese Technologie fortzuführen, und die sind so ein bisschen gehypt worden. Die haben sehr viel Geld bekommen, die stellen permanent Leute ein, aber liefern noch kein Produkt. Das ist noch nicht ganz klar, was da mal rauskommt. Dann gibt es Dacry, das ist auch eine industriebezogene Firma, die versucht das Ganze in einem Helm zu integrieren, aber da ist das Tracking auch noch nicht so gut. Und dann gibt es noch eine interessante Firma, da weiß noch keiner so richtig, was daraus wird. Cast AR, habt ihr davon mal gehört? Es gab eine Zeit, und zwar Cast AR ist eigentlich eine Ausgliederung aus der Firma Valve. Und es gab eine Zeit, offenbar, da hat Valve sehr stark diese Technologie verfolgt und hatte eine ganze Werkstatt voll mit Leuten, die AR, hieß es damals halt noch, AR-Technologie entwickelt haben. Und irgendwann hat Valve das fallen gelassen, hat aber den Personen, die daran gearbeitet haben, quasi die ganze Technologie geschenkt. Gesagt, okay, wir wollen es nicht einstampfen, das ist coole Technologie, aber wir können es nicht brauchen, das passt nicht zu uns. Dann hat es denen einfach geschenkt, gesagt, ihr dürft alles mitnehmen, alle Rechte behalten. Das ist Cast AR. Und die haben als einzige, zusammen mit der HoloLens ein bisschen, aber die haben als einzige, wollen die halt vor allem auf den Spielemarkt gehen. Das ist eine Sache, die vielleicht irgendwann interessant wird. Die sind sehr indie, würde ich mal sagen, aber genau, ja, die kommen dann hoffentlich auch irgendwann mal raus. Ja, was will Microsoft damit eigentlich machen? Die sehen da drin ja was Besonderes in dieser Technologie, also stellt euch vor, das ist ein Telefon hier drin. Das ist ein Telefon, was man nicht mehr zum Ohr führen muss. Das ist ein Telefon, wo man den Bildschirm nicht mehr halten muss, wo man auch nicht mehr auf die Länge am Bildschirm angewiesen ist. Man hat nicht nur einen, man hat so viele, wie man will, wo man will, kann die teilen und so weiter. Also die Zielrichtung ist ganz klar, das soll irgendwann mal einen großen Teil unserer Hardware ablösen. Also ob Telefone wirklich irgendwann obsolet werden in der Form, weiß ich nicht. Das Ding hat auf jeden Fall das Potenzial, sehr viel neu zu machen. Auch, keine Ahnung, wie wir arbeiten. Also meiner Meinung nach braucht man immer noch eine Haptik für vielerlei Interaktionen, weil sich das einfach realer anfühlt. Aber Bildschirme zum Beispiel braucht kein Mensch mehr. Die sind unnötig geworden. Damit irgendwann. Wer weiß wann. Genau. Microsoft ist aber ziemlich vorsichtig mit der Technologie. Die haben von Google Glass gelernt. Google Glass ist ja gescheitert. Gibt es zwar irgendwie noch, aber die waren eben nicht vorsichtig genug, die hatten nicht genug Entwickler, die hatten, also das ist falsch ausgedrückt, die hatten die Entwicklerbase der Leute, die für Google Glass entwickelt haben, war zu klein. Die hatten sich nicht genug Gedanken über rechtliche Issues gemacht, wie Kamera und so weiter. Und all die Fehler will Microsoft gerade verhindern. Das heißt, dieses Ding gibt es eigentlich erstmal nur als Dev-Version. Die haben den Preis extra hoch angesetzt, dass das halt auch eine Hürde ist, um möglichst Leute dafür zu begeistern, die halt wirklich erstmal entwickeln wollen. Wir wollen jetzt erstmal eine App-Base bauen, meine Einschätzung, Entwickler-Base aufbauen, und sobald das da ist, gehen die wahrscheinlich erst den nächsten Schritt.
Genau, was machen wir dabei? Wir machen Industrieanwendungen, wie gesagt.
Wir machen eben nicht nur kleine einzelne Projekte, also das ist ein Teil davon, aber es war immer so angelegt, dass wir versuchen, wenn wir zum Beispiel uns überlegen, wir machen für irgendeine Firma jetzt, enhancen wir die Messe von denen, dann ist das eine Sache, dass wir vielleicht irgendwann eine Software bauen, mit der man sowas halt einfach modular aufbauen kann und dann jemand sich diese Software lizenziert und seine eigene Messeanwendung daraus baut. Also stell dich vor, eine holographische PowerPoint so, sagen wir mal. Das ist ja etwas vereinfacht dargestellt, aber so in der Art könnte man sich das vorstellen. Wir arbeiten an zwei Produkten gerade. Das eine nennt sich HoloArt. Das ist eine 3D-Content-Anwendung. Die werde ich euch gleich mal zeigen, am besten vielleicht sogar jetzt.
Dann bekommt ihr mal einen kleinen Eindruck davon. So.
Ihr seht jetzt, was ich sehe. Ein leichtes Delay. Ist leider immer da. Also ich habe hier ein holographisches User-Interface vor mir, das sich mit meinem Blick mitbewegt. Gaze kennt ihr sicherlich alle aus VR. Ist auch hier vorhanden. So, und das Ding schwebt jetzt hier im Raum. Es hat eine eigene Präsenz. Ich kann Gesten benutzen, um das Ganze zu steuern. Es gibt zwei Gesten, so eine Escape-Geste und eine Klick-Geste. Das ist eine App, quasi ein App-Fenster, was ich in die Welt stelle. Und das ist persistent, das wird dort so lange sein, bis ich das lösche. Das ist unser 3D-Drawing-Prototyp. Ist noch nicht alles perfekt daran, werdet ihr sicherlich sehen, aber so ein kleines Interface. Und wofür das jetzt gut ist, ich kann jetzt einfach 3D malen. So, das ist jetzt gesketcht. Ich kann mir das von allen Seiten ansehen. Genau. So, ich würde jetzt die Slide Review kurz unterbrechen und euch einmal die Hülle ganz rumreicht. Könnt ihr euch das mal ansehen?
Eine Frage: Muss das Kabel jetzt immer da dran sein oder ist es.
Das muss nur dann dran sein, wenn die nicht im selben WLAN-Netzwerk drin sind.
Achso.
Das ist deswegen so, weil wir jetzt gerade keinen Zugang haben. Ich habe hier sowas hingemalt.
Ach, da ist es, ja.
Das passiert übrigens total häufig, dass man so darüber redet, über die Hologramme. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit für Multi-User-Experiences, habe ich jetzt nicht dabei, aber ist gar kein Problem. Genau, kannst du es eigentlich von allen Seiten ansehen. Und wenn du jetzt mal gerade nicht auf das UI, auf das UI guckst mit dem Gaze, dann kannst du auch so
machen. Ja, okay.
Jetzt?
Ja.
Geh mal schon mal ein bisschen weiter.
Ja.
Siehst du, was ich gemacht habe?
Siehst du die Hologramme?
Also ich sehe das von...
Genau.
Aber von ihm? Ach doch, hier.
Du musst den Finger hochnehmen, abklappen und dann bewegen. Nee, ganz klappt das. No.
Ja, jetzt muss ich nur auswählen. Nee, jetzt habe ich Piccolo-Mode und Piccolo. Jetzt, wie komme ich da?
Es gibt sicherlich gleich noch die Gelegenheit, da noch ein bisschen genauer einzusteigen. Ich will das erst einmal anzeigen, dass ungefähr so ein bisschen das Gefühl ist.
Das Bild ist jetzt gerade ein bisschen oben links. Ist das, soll das?
Du hast es schief, glaube ich, auf dem Kopf.
Ist es schief?
Mhm. Ich glaube, die Brille ist schief auf deinem Kopf.
Eine Sekunde.
Ich habe es kaputt gemacht.
Das
Problem, ich muss sie absetzen, weil ich.
Achso. Schreibschrift. Ist aber alles ja. Kaziel. Okay, ja, also ich sehe etwas. Oder
oh. Es ist sehr was?
Abgeschnitten.
Ja, richtig.
Okay.
Das ist das beschränkte Sichtfeld, von dem ich vorhin sprach. Das habe ich nur kurz erwähnt. Das ist tatsächlich einer der Kritikpunkte der ersten Version, dass dadurch, dass die Projektionstechnologie noch nicht so weit ist, du irgendeine Art von rechteckigen, gerader Fläche brauchst, damit das richtig ins Auge projiziert werden kann. Okay. Deswegen sind die in den Kursen geschenkt, deswegen ist das Sichtfeld auch noch sehr stark eingeschränkt.
Ja.
Microsoft hat versprochen, dass sie das in der nächsten Version größer machen wollen. Andere Produkte haben schon jetzt größere. Müssen wir gucken, was passiert.
Ich hab den vollen
Zack. Du sollst es auch.
Ich soll es auch.
Achso, da ist das. So, wie ist das jetzt hier?
Ja, nicht auf Sobi gucken, dann geht's.
Okay.
Ach, deswegen
hast du mich
gefunden. Du wolltest gleich wieder eine neue Farbe in euer
Bild. Ja, genau.
Hat noch nicht geklappt. In der Move-Mode.
Ah, es kann natürlich sein, dass einer von euch zufällig auf den Moveboard gekommen ist.
So, so, aber okay, dann kann ich den.
Alles klar. Vielleicht nehmen wir leider mit.
Ja, ist gut.
Okay. Wow. Jetzt sehe ich erst, was ihr da verbrochen habt. Okay. Aber tatsächlich, wie ihr seht, stellt das sofort sehr viele interessante Fragen an das User-Interface, an die User-Experience überhaupt. Also das sind die Fragen, die für uns tatsächlich am allerschwierigsten waren, zu beantworten waren und immer noch nicht klar sind. Ich glaube, selbst die Leute, die diese Geräte herstellen, wissen das noch nicht so richtig. Wie macht man eigentlich ein richtig gutes User-Interface dafür? Wie funktioniert das denn am besten? Will man 2D-Panels nach wie vor verwenden? Die haben aber auch ihre Nachteile, die müssen sich irgendwie mal mitdrehen, die müssen sich mitbewegen, die sind irgendwie im Weg, die müssen groß sein, weil der Gaze schwierig zu kontrollieren ist. Ist der Gaze vielleicht gar nicht das beste Mittel dafür? Mit dem Gaze kann man nur relativ große Sachen präzise ansteuern. Der Kopf bewegt sich die ganze Zeit. Das merkt man natürlich nicht, weil wir unser Gehirn das die ganze Zeit wegrechnet, aber eigentlich wackeln wir die ganze Zeit mit dem Kopf. Ich merke, wenn man mal ein Video davon macht, sich das ansieht. Das wackelt die ganze Zeit. Muss wirklich, eigentlich bräuchte man, man einen Kameramann sein, damit man das nicht hinten, damit es halt nicht so wackelt oder irgendwelche Schulteraufsätze haben oder sowas. Ist tatsächlich überhaupt nicht einfach. Wie interagiert man am besten mit so einem Gerät? Ich meine, Microsoft hat jetzt zum Beispiel 2 Gesten mitgegeben. Warum nur 2? Machen nicht mehr Sinn? So, was meint ihr?
Dass man wenig, dass man das gut unterscheiden kann.
Genau, es gibt das Problem, dass die irgendwann natürlich nicht mehr unterscheidbar sind. Es ist natürlich auch so, dass Microsoft nicht möchte, dass die Community überfordert wird. Denn ich merke immer wieder, wenn wir das jemandem aufsetzen, ich meine, ihr habt das alle sofort gecheckt, das ist super. Viele Leute haben Probleme damit, den Klick zu machen. Das ist wirklich schwierig am Anfang. Und das ist was, was man schnell vergisst als Entwickler. Man vergisst schnell, dass man quasi ein Medium beherrscht, was andere Leute noch gar nicht. Das ist wie wenn, das hat den Vergleich habe ich gestern gebracht, wie wenn, als ich meiner Mutter die Maus beibringen musste. Für sie war das unglaublich schwierig, diese Transition zu machen, von der Bewegung zu dem, was da passiert. Und das ist ja eigentlich auch total unintuitiv. Es gibt eine Geschichte, die habe ich aus, ich weiß nicht, kennt ihr das Buch, The Humane Interface? Schon mal von gehört? Gibt es eine Geschichte, dass es offenbar so war, als die Maus eingeführt wurde, dass die ersten Testpersonen die Maus benutzt haben und haben da reingesprochen, weil sie dachten, das wäre das Interface.
Computer.
Oder dass die Leute die Maus tatsächlich so benutzt haben, dass sie 2 Finger gehalten haben und das Rädchen bewegt. Es war einfach komplett unintuitiv. Und ein ähnliches Problem bekommt man ja auch. Was sind denn die intuitivsten Interaktionen? Was ist so jetzt nach dem allerersten kurzen Eindruck, was ist eure Einschätzung? Was wäre so das Intuitivste dafür? Na? Ja?
Also ja. So irgendwie mit dem Finger drauf zu zeigen. Also
ja, genau.
Weil, ja, aber ich glaube, das liegt halt an unserer Generation mit dem Touch, würde ich sagen. Also irgendwie.
Aber das Problem ist dann wahrscheinlich, dass man aus Versehen überall drauf zeigt.
Und alles anwählt. Ja, aber tatsächlich ist es genau das. Viele User, die das Ding das erste Mal aufhaben und ein Hologramm vor sich sehen, machen das. Also ähnlich wie bei VR natürlich. Aber der Wunsch, mit den Händen damit zu interagieren, ist einfach unglaublich groß. Und das ist, glaube ich, in meiner Erfahrung nach, ist das, was die Menschen sich eigentlich wünschen, dass wenn sie ein Hologramm vor sich sehen, dass sie das einfach nehmen können. Dass sie Feedback bekommen, dass sie quasi, dass das Ding mehr als eine holographische Präsenz bekommt. Und das ist ein komplett ungelöstes Problem zurzeit. Und zum Beispiel merkt man daran, dass Microsoft auch nicht genau weiß, wohin sie mit der Interaktion wollen. Die haben dieses Ding hier mitgeliefert. Das ist ein Klicker. Es gibt also diese Klickbewegung. Aber die haben halt einfach gemerkt, dass irgendwann der Arm müde wird. Und die ganze Zeit da stehst und rumklickst. Wir haben einen Concept Artist für uns gewonnen, der uns ein bisschen bei dieser Art App geholfen hat. Und er hat es eine halbe Stunde benutzt und meinte dann so, hey, ich kann nicht mehr. Was soll ich denn das? Ich will ihn halt benutzen, um irgendwas zu malen. Und Microsoft hat das irgendwann auch gemerkt und die ganzen Klicks werden halt jetzt Klicker geworden. Ist das vielleicht das bessere Interface? Das fühlt sich gut an. Das ist also, gute Frage, weiß man noch nicht so richtig genau. Das ist eine Sache, an der so Firmen wie wir zum Beispiel mitarbeiten. Wir versuchen halt coole Interfaces herzustellen. Und das ist sehr schwierig auf jeden Fall. Ich meine, ihr habt ja sicherlich alle schon mal Interfaces designt, oder? Dann werden wir wissen, dass es einfach überhaupt nicht trivial ist, ein intuitives Interface, aufgeräumtes Interface zu bauen, was der User gerne benutzt.
So, was haben wir denn hier noch?
Ja, wir haben versucht, die HoloLens mit verschiedenen Geräten zu pairen. Wir haben uns die Kinect hergenommen und quasi noch ein zusätzliches Tracking eingebaut. Zusätzlich zu dem In-Word-Out haben wir auch Out-Word-In versucht zu benutzen, um das zu kombinieren. Weil die Kinect unter Umständen eben noch mehr, also als Interface andere Möglichkeiten bietet als diese zwei Gesten. Man kann halt dann Kinect-Gesten zum Beispiel verwenden oder irgendwas, was man aus der Kinect an Daten rausbekommt. Es gibt ein Armband, das nennt sich Mio. Habt ihr davon schon mal gehört? Das ist ein Interface, das quasi elektrische Ströme in den Muskeln misst, durch Kontraktionen und dann mehr Gesten hergibt. Das heißt, damit kriegt man nochmal eine Handvoll Gesten dazu. Genau, aber diese ganzen Fragen sind ungeklärt. Kann man sinnvolles Eye-Tracking einbauen? Ich habe mal gehört, Microsoft hätte schon für eine Version Eye-Tracking gehabt, aber das dann bewusst nicht reingenommen. Da arbeiten wir zum Beispiel gerade dran, oder an einem Smart Glove, den man verwenden kann. Irgendwie ist dieses Bedürfnis da, da noch eine stärkere Brücke zu schaffen zu dem, was da an Hologrammen steht. Denn zweifellos ist es so, dass für mich und für viele andere ist, dass diese Hologramme plötzlich eine Präsenz bekommen. Das sind halt plötzlich Objekte, die sind auf eine gewisse Weise sind die in diesem Raum. Also es ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel die Anwendung schließen würde und am nächsten Tag wieder in den Raum kommen würde, sind die Objekte immer noch an derselben Stelle. Wie funktioniert das? Es gibt sowas wie World Anchors. Habt ihr davon schon mal gehört? Das sind einfach, die HoloLens merkt sich halt einfach, an welcher Stelle in dem von ihr erdachten Raum sich ein bestimmtes Hologramm findet und versucht es immer wieder dahin zu schieben. Das hat ungewollte Konsequenzen, wie man erstmal gar nicht rechnet. Es ist ja so, dadurch, dass die circa einmal pro Sekunde den Raum vermisst, entsteht und daraus ein Mesh berechnet, entsteht quasi immer wieder ein neues Bild des Raums. Das heißt, die Dreiecke, die das Mesh ausmachen, verändern sich eigentlich nach jedem Messvorgang so ziemlich. Und was die HoloLens versucht, ist, die versucht, die Punkte zu identifizieren in dem Raum, von dem ersten Messvorgang und von dem davor. Also von jedem Messvorgang versucht es möglichst, den Raum zu identifizieren, dass diese Persistenz, dass sie bleibt. Das Problem ist aber, wenn sich der Raum stark verändert, zum Beispiel viele Leute kommen plötzlich da rein und laufen dazwischen, dann sind das alles Objekte in diesem Raum. Und dann kann es sein, dass die HoloLens glaubt, dass der Punkt, wo ein bestimmtes Hologramm sein sollte, eigentlich ganz woanders ist. Nämlich nicht mehr auf dem Tisch, sondern auf dem Kopf von jemandem, der dazwischen gelaufen ist. Ein verschiebtes Hologramm. Das ist ein großes Problem eigentlich sogar, in dem man als Entwickler gerade gar nicht so viel machen kann. Also das ist ein Problem, an dem man so ein bisschen davor steht und nicht so richtig, also man hat den Zugang zu den Daten nicht wirklich. Ich zeige euch mal gerade, wie das mit den Meshes funktioniert, damit ihr eine Vorstellung davon habt. Schöne Visualisierung von dem Messvorgang. Ich kann quasi also das ist das Bild, was diese HoloLens von dem Raum hier hat. Ihr seht Fenster, sieht sie nicht, klar, das Licht geht da durch. Schwarze Flächen sind auch schwierig, auch klar. Schauen wir uns mal an, wie das wirklich aussieht bei der. So, das ist der Raum. Ich kann leider gerade nicht scrollen. Warte mal. Hat jemand eine Maus dabei? Wie ihr seht, sie ein Bild von uns. Wie ihr seht, gibt es die Daten. Das heißt, sie weiß, wo sie sich befindet, wo sie hinguckt, was sie sieht, was sie nicht sieht und so weiter. Und das ist schon relativ genau.
Kannst du noch näher ran?
An dich?
Ja, natürlich an mich. Ja. Mich würde interessieren, wie viel dann tatsächlich
von den Gesichtern zum Beispiel zu sehen ist.
Wie groß diese Dreiecke sind.
Also, das ist der Genauigkeitsgrad, den man zur Zeit bekommt. Das ist schon relativ genau. Also, man kann keine Personen unterscheiden. Ist auch schwierig, das, sagen wir mal, datentechnisch zu rechtfertigen, dass sowas ginge. Das ist so schon schwierig. Genau, aber das. So ungefähr ist das Bild von dem Ganzen. Also, wie... Oh, das sieht ja komisch aus. Ich mach das mal wieder hier. Wieder hier hin. Zack. Wie sieht denn Entwicklung aus für die HoloLens? Microsoft hat den schlauen Move gemacht, zu sagen, es läuft alles über Unity. Es gibt noch die Möglichkeit, das direkt in DirectJD zu machen. Macht aber keiner. Den Aufwand, der lohnt sich fast nicht. Es macht eher Sinn, einfach wirklich Unity zu verwenden. Das heißt, Unity-Entwicklung ist eigentlich der Schlüssel, wenn man halt zu Mixed Reality reinkommen möchte. Unreal geht auch. Unreal ist, glaube ich, nicht bei dem HoloLens, sondern bei anderen Devices, wie bei der Meta. Bei Dacry das verwendet, aber abgesehen davon macht es total Sinn, wenn man in Mixed Reality einsteigen möchte, einfach direkt mit Unity anzufangen. Ihr seid ja auch alle, habt euch ja gut aus in Unity. Genau. Wie läuft das? Microsoft hat eine kleine Gruppe von Entwicklern daran gesetzt, ein Toolkit für Unity zu schreiben. Das heißt, da sind alle möglichen Prefab-Skripte und so weiter drin, die bestimmte Routinen abdecken, die dieses Gerät macht. Das heißt, wenn man zum Beispiel Interaktion möchte, dann braucht man bestimmte Funktionen, die halt in bestimmten Skripten drin sind, die wiederum in Prefab gepackt sind, dass man quasi sofort verwenden kann. Das heißt, es ist sehr benutzerfreundlich. Du kannst eigentlich sofort, wenn du das Gerät hast, anfangen, Szenen bauen und mit den Dingen interagieren. Es macht natürlich Sinn aus der Sicht, dass Microsoft ja das sehr stark als eine Games-Plattform vermarktet. Das heißt, ich habe immer den Eindruck, dass die bei uns ein bisschen erstaunt darüber sind, dass wir nicht in den Games-Bereich gehen wollen. Ich weiß noch genau, ich habe das erste Mal die Polylens aufgehabt auf letztes Jahr in, auf der, wie heißt der noch, wie heißt der nochmal, die Messe, die jetzt nicht mehr existiert, die neben der Respawn ist, na, die GDC. Genau, also auf der GDC mir das angesehen und das war, das spricht natürlich dafür, die wollen Games-Entwickler haben. Die wollen einfach, dass, dass das darüber eben ubiquitär wird. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das aussieht mit Games of the HoloLens. Es gibt da nämlich ein paar, die man sich ansehen kann. Können wir sicherlich am Ende auch nochmal ein bisschen spiegeln. So, ich weiß nicht, habt ihr schon mal von RoboRaid gehört? Habt ihr das Announcement der HoloLens gesehen vor ein, zwei Jahren? Da hat Microsoft ein paar Spiele präsentiert, unter anderem Minecraft und RoboRaid. Genau, RoboRaid ist das mit den Robotern, die aus der Wand kommen. Nicht? Okay. Also ich stelle mal hier das Spiel auf den Tisch. Ah, es schade natürlich, dass der Sound jetzt nicht zum Bild passt für euch. Aber wir machen das später nochmal, dann könnt ihr alle noch ein bisschen RoboRaid zocken. Nein, ich will nicht. Doch. Wie mache ich das jetzt am besten?
Was hast du denn?
Ich muss näher ran. Ah ja, das hat schon gereicht. Und so weiter und so weiter. So ungefähr ist eine der Showcase Game Experiences von Microsoft. So, ich war noch an. Nee, ist es nicht. So, was denkt ihr?
gibt es denn schon? Also du hast jetzt gesagt, das ist ein Showcase und du hast gesagt...
Es gibt noch, ich kenne noch zwei weitere, es gibt noch kleinere Games, die sind von anderen Entwicklern gemacht. Mhm. Die sind aber nicht auf dem Qualitätslevel. Das ist quasi extra für den Release der HoloLens gemacht.
Und so, also das heißt, mehr an Software dafür gibt es noch gar nicht?
Es gibt noch nicht so viel Software dafür, genau. Die meisten Sachen sind... Oh, guck mal, ich habe das Hologramm, ich kann das nehmen und drehen und mir ansehen, ich kann malen, so wie wir das gemacht haben. Das sind die meisten Dinge, die es gibt. Es gibt eine Anatomie-Software, die, glaube ich, ganz cool ist. Kann man halt sich Menschen von innen ansehen. Ja, aber tatsächlich, momentan ist noch nicht mehr auf dem Markt. Das ist quasi das Showcase-Game.
Ist es nicht so einfach, da Games dafür zu entwickeln? Also, dass es deswegen noch nicht so viel gibt? Oder?
Was sind denn die Schwierigkeiten, glaubt ihr? Für Games in Mixed Reality. Was könnten denn so die Top-Schwierigkeiten sein?
Ja, ich denke vor allem, dass halt der Input eine schöne Schwierigkeit ist, weil man nur diese zwei Gesten hat und es, man hat bei also nur Computerspielen ist man gewohnt, dass man irgendwie eine Tastatur oder einen Controller hat als Eingabegerät,
dass man die Tasten hat. Interface ist schwierig. Ich habe gesehen, ich habe nur eine Geste benutzt die ganze Zeit, das Schießen. Ja, und mich halt noch bewegt, kommt ja noch dazu. Das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Ja, das muss man erstmal in den Griff kriegen, wenn man überhaupt noch nicht weiß, wie Interfaces funktionieren. Was meint ihr noch? Mindestens noch eine Sache, die total wichtig ist für dich?
Na? Naja, dass eben alles unterschiedliche Räume sind. Also man kann es jetzt in so einem Raum spielen, wo man so ein riesiges Objekt in der Mitte hat. Man kann es aber auch in der Lagerhalle spielen. Das ist halt einfach, wo die Wände ganz weit weg sind und dieses Spiel hat ja sozusagen darauf basiert, dass die Viecher aus den Wänden kommen.
Ganz genau.
Das heißt, da ist so...
Genau, darauf wollte ich hinaus. Level-Design ist komplett unklar. Wie sieht denn Level-Design aus für sowas? Das ist so, das geht gar nicht mehr. Also du kannst kein Level mehr in dem Sinne wirklich designen. Du kannst keinen, nicht in dem klassischen Sinne, ich mache ein Level, sondern das ist vorbei. Das Level besteht aus den Dingen, die aus der Wand kommen. Aber was ist, wenn du das irgendwo spielen willst, wo es keine Wände gibt? Mhm. Vielleicht noch aus dem Boden kommen. Boden wird es wahrscheinlich immer geben. Gute Frage, aber tatsächlich ist das falsch. Ja, gar nicht so abwegig. Wir haben mal eine Anfrage bekommen von Red Bull und die wollten gerne, dass das Ding in eine Skihelmkamera, also in einen Skihelm eingebaut wird. Das geht gar nicht. Das Ding kann nicht so schnell messen, wie der Skitypi fährt und wo soll denn da noch irgendwas angezeigt werden. Aber ja, genau, Level Design, das ist total wichtig. Das ist eine Frage, die man sich einfach stellen muss. Wie funktioniert das dann? Also natürlich, man kann das über, na, ich sag mal nochmal, prozedurales Level Design machen, so, genau. Aber auch das geht nur bis zu einem gewissen Grad. Also, und das ist für mich ein wichtiger Punkt, solange das nicht gelöst ist, ist es auch schwierig, sich vorzustellen, wohin das mit den Games geht, auf diesem Device oder auf in Mixed Reality. Eine Antwort hat Microsoft selber schon so ein bisschen geliefert. Es gibt ein Genre, was fantastisch dafür ist, zum Beispiel alles, was so in Richtung Minecraft geht. Minecraft funktioniert perfekt, weil dafür braucht man eigentlich, dafür muss der Raum fast nichts Besonderes enthalten. Er braucht eigentlich nur eine Fläche. Einen Boden gibt es meistens immer. Natürlich, man kann dann halt, es macht mehr Sinn, das auf dem Tisch zu spielen, weil man dann halt eben auch noch dingen kann und so weiter. Aber diese Art von Aufbauspiel, Strategiespiel wäre so ein anderes Beispiel, das könnte man auch gut spielen. Alles das, wo man relativ beschränkt ist und wo man eher von draußen drauf guckt. First-Person-Spiele wie das stelle ich mir nach wie vor sehr schwierig vor. Es gibt noch ein zweites, das heißt Fragments, das ist ein Detective-Adventure-Spiel, so ein Mordfall aufklärt. Das passiert auch in deinem Raum. Und da ist es schon grenzwertig. Selbst da wird sozusagen der Raum vermessen und geguckt, wo ist denn Platz, um was hinzustellen. Aber es kann auch mal sein, dass nicht genug Platz ist. Also es ist einfach sehr, sehr schwierig. Wie will man das wirklich machen?
Wo es sich wahrscheinlich relativ gut für eignen würde, ist als Erweiterung für Brettspieler. Also wenn man halt ein Board aufbaut und dann noch Programme dazu, keine Ahnung, fliegt ein Drache über das Spielfeld oder so.
Genau.
Wenn man auch Tracking-Punkte setzen kann. Auf
ja, ganz genau.
Was so eine Tabletop-Kampagne,
ja, genau.
Ich glaube, dafür geht es halt nicht ganz gut. Also wirklich so schön.
Zumal du halt dann mixen kannst, echte Figuren und Hologramme.
Genau. Oder
Star Wars ist Chess Game.
Ja.
Das ist ziemlich cool. Wir haben Sachen
verloren. So, jetzt ist es natürlich auch berechtigt zu fragen, also wenn wir jetzt fragen, okay, wo sind denn da die Grenzen für Games von so einem Mixed Reality Device? Wie ist das denn mit anderen virtuellen Realitätsdevices, sagen wir mal, VR und so? Wo seht ihr denn da das Potenzial für Games auch in VR? Das ist ja jetzt ein großes Thema und das wird ja permanent nach vorne getragen. Gerade heute wieder E3, ganz viele Berichte von, ja, jetzt kommt das in VR raus und Fallout, hast du nicht gesehen. Und, was denkt ihr dazu?
Richtig ausrennen. Man sieht es ja doch alle.
Also es ist natürlich, also es gibt natürlich immer noch ziemlich viele Hindernisse. Also jetzt gerade, also die ganzen, also wir haben jetzt hier in der Uni haben wir Oculus Vive und so. Und also da merkt man halt einfach immer noch, dass es noch nicht so fortgeschritten ist. Also gerade weil die halt immer noch die Kabel dran haben. Und also man merkt halt einfach, wenn man sich im Raum bewegt, dann verwuscht man sich in den Kabeln und so. Und also was halt auch noch, finde ich, was, also klar ist, also es ist auf jeden Fall schon deutlich cooler, wenn man halt so ein First-Person-Spiel hat und man sich dann wirklich im Raum umgucken kann, was deutlich besser ist halt auf eine, als auf einem 2D-Bildschirm. Ja genau, und aber was halt irgendwie so cool wäre, aber was halt heute also einfach noch nicht so wirklich gibt, ist halt wirklich so ein, also so haptisches Feedback. Mhm. Also deswegen, also es gibt ja solche Data Gloves, die so in Entwicklung sind, aber da ist ja auch noch nicht so wirklich was da. Also das könnte ich mir vorstellen, wenn das in die, also weiterentwickelt wird, was dann auch vielleicht zu so einer HoloLens passen würde tatsächlich, wenn man auch wirklich dann irgendwo greift und dann irgendwie an Fingerspitzen Feedback kriegt, als ob man irgendwas
will. Habt ihr alle das Problem mit Motion Sickness bei VR schon mal erlebt?
Selbst nicht, bei anderen ja.
es gibt verschiedene Indie-Studios und auch größere, die da sehr stark zusammenarbeiten und versuchen herauszufinden, wie man das, was man dagegen unternehmen sollte. Und tatsächlich sind so die zwei wichtigsten Punkte eine stabile, sehr hohe Framerate, 90 FPS, sehr wichtig. Und das zweite, und das ist für mich eigentlich so der Dealbreaker für die viele Games in VR, ist, dass Bewegung, wenn man quasi in First Person ist, Bewegung ausgeübt wird, dass es da eine direkte Verbindung geben muss zu der Bewegung, die der Körper wirklich ausführt. Das ist zum Beispiel neulich passiert, habt ihr alle schon mal Icarus ausprobiert? Kennt ihr das? Das wird vermarktet als Fitnessgerät, ich finde das ein bisschen albern, aber es ist ganz cool. Das ist so ein Stuhl, den man sich einspannt, man hat so ein Gewicht und du kannst das so für VR-Fliege spielen. Du kannst halt also so steuern mit deinen Gewichtsverlagerungen. Das ist ziemlich cool. Ich habe das ausprobiert und bin natürlich erstmal absichtlich in das Gebirge reingeflogen, weil ich wissen wollte, was passiert. Und in dem Moment musste ich wirklich fast kotzen.
Das ist nicht so realistisch.
Es ist nämlich Folgendes passiert. Mein Gehirn hat sich daran gewöhnt, dass ich gerade in einer kontinuierlichen Bewegung bin. Und auf einmal hat diese Bewegung abrupt aufgehört, aber zu meinem Körpergefühl passte das nicht. Das heißt, mein Körper hat diese Bewegung nicht nachgemacht. Und das ist genau der Punkt, warum Motion Sickness entsteht. Denn quasi, denn das was dein Ohr dir sagt, nicht zu dem passt, was du sensorisch wahrnimmst, über die Augen zum Beispiel. Und tatsächlich ist es so, dass zumindest, das ist jetzt schon ein bisschen her, das war auch der Respawn, waren die Leute davon überzeugt, dass sie keine VR-Games bauen, in denen Bewegungen über Buttons oder Analogsticks passieren sollten. Also die haben waren sich alle einig, dass sie das ausprobiert hatten und dass das nicht funktioniert. Das ist aber zurzeit eigentlich das wichtigste Interface für fast alle Games. Neben der Maus und Tastatur, ein Controller mit Buttons und Analogsticks ist fast ja nicht wegzudenken aus Games zurzeit. Das heißt, aber wenn die das rausnehmen, wenn für die das nicht in Frage kommt, einen Knopf zu drücken, um sich zu bewegen, weil eben da nicht genug Übertragung da ist zwischen echter Bewegung und der Bewegung, der virtuellen Bewegung, dann sehe ich persönlich das als sehr, sehr schwierig und als ungelöstes Problem an, wie man Bewegung in VR macht. Und das heißt für mich quasi, dass First-Person-Spiele fast schon bis auf Nischen
gar nicht mehr möglich sind. Gibt es natürlich, werden gemacht. Ist die Frage, wie erfolgreich die dann sind und ob das sich wirklich durchsetzt. Da gab es viele Experimente, dass man die haben versucht, die Bewegung anders zu vollziehen. Also zum Beispiel Fortbewegung durch sowas. Das heißt, der Spieler muss die ganze Zeit so machen. Teleportieren hat offenbar gut funktioniert. Das gibt es immer mal wieder. Genau. Das heißt aber auch, worauf ich hinaus will, ist, wenn man sich VR anguckt und was es da für Grenzen gibt für das Designen von Games und Mixed Reality, dann sind es natürlich komplett unterschiedliche Probleme, die da auftreten. Es ist natürlich die Frage, wo geht das dann mal irgendwann hin? Also kann man sich das wirklich vorstellen, dass man wirklich irgendwann einen Markt für Mixed Reality Games hat? Und wie sieht der aus? Und umgekehrt für Virtual Reality Games? Habt ihr mal von The Void gehört? Bitte?
Ich wollte noch dazu sagen, zu der Bewegung in VR. Also ich habe mal gelesen, dass irgendeine Firma dran sitzt, Kopfhörer zu entwickeln, die anscheinend über Elektrostöße irgendwie das Innenohr stimulieren. Also dass es praktisch man das Gefühl hat, als ob man sich im Raum bewegt. Und also
wow.
Wenn die das wirklich umsetzen können. Also sie haben eigentlich geschrieben, dass das schon funktioniert und jetzt noch irgendwie Rotation irgendwie dazu kommen soll. Also wenn das wirklich funktioniert, was sie geschrieben haben, dann wäre zumindest dieses Motion Sickness Problem dadurch gelöst, würde ich sagen. Aber also ich
klingt erstmal cool. Muss man aufpassen, dass die Leute da nicht umfallen, weil sie glauben, sie bewegen sich. Genau. Habt ihr mal von The Void gehört? Das ist ein VR-Vergnügungspark.
Ja.
Mhm. Ah, okay. Ne? Da gibt es einen Haufen Magic Tricks quasi. Da wird den Leuten vorgegaukelt, dass sie sich, also in VR, es ist alles Roomscale, die können sich ein bisschen bewegen, aber die Dimension des Raums ist viel kleiner, als sie eigentlich glauben. Also gibt es viele Tricks, wie Leute im Kreis geführt werden und glauben, sie laufen geradeaus oder da ist ein Objekt, mit dem sie interagieren wollen. Sie glauben, sie haben die Auswahl, aber eigentlich ist es nur eins und werden dazu gebracht, immer das Richtige, das haptische Objekt anzufassen. Oder sie glauben, sie fallen und eigentlich fallen sie nur so ein Stück runter, aber das Gefühl ist da und du glaubst, du fällst richtig tief. Ich kann mir vorstellen, dass es sozusagen auf diese Art und Weise auch für Mixed Reality und für Virtual Reality noch sehr viel mehr neue Magic Tricks erfunden werden.
So, was haben wir denn noch? Ja.
Genau, ich will noch ein bisschen was zu dem erzählen, was so für uns jetzt strukturell die größten Probleme waren. Ich weiß nicht, ob das für euch irgendwann alle mal relevant wird. Aber ich habe ja erzählt, ich war der erste Mitarbeiter in dem Unternehmen. Das ist ein Startup. Wir haben quasi alle Startup-Krankheiten mitgemacht, die man so hat. Sehr schnell gewachsen, kaum Struktur in dem Ganzen drin, wie auch. Also ich bin tatsächlich einer derjenigen mit der meisten Arbeitserfahrung dort, Softwareentwicklungserfahrung dort reingekommen. Viele Leute, die quasi aus der Uni raus sich gegründet haben und einfach viele Probleme, siehe Scrum, noch gar nicht so richtig kennen und auch nicht so richtig wissen, wie man das angeht. Tatsächlich war das größte Problem, da jetzt erstmal Struktur reinzubekommen. Also es könnte durchaus auch mal passieren. Das passiert ja auch bei Gamesfirmen häufig, wenn die neu gegründet werden. Gibt es ja, soll es ja geben, dass es neue Gamesfirmen gibt. Und man hat doch häufig das Problem, dass man nicht auf die richtigen Strukturen quasi drauf, dass man nicht die richtigen Strukturen dort vorfindet, mit denen man sinnvoll Software entwickeln kann. Das heißt, das war ein Punkt, der auch nur sehr schwer in so einem Projektablauf zu verbessern ist. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben wirklich viel gearbeitet, auch typisch Startup, einfach 8 bis 10 Stunden mindestens pro Tag. Da bleibt auch nicht mehr viel Zeit, um dort dann einzuführen, dass man sich jetzt jeden Tag einmal kurz trifft zum Meeting. Oder es bleibt nicht viel Zeit, um darüber nachzudenken, wie man die Art-Abteilung am besten strukturiert. Ist man froh, dass man Artists hat, 2D-Artists, 3D-Artists, wow, super, das können wir schon voll viel machen. Und dann läuft man plötzlich in Probleme, wie dass sich die Artists immer beschweren, so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand. Ja, und die vom Marketing kommen immer und dann sagen die immer, das soll eigentlich blau sein, aber die haben überhaupt keine Ahnung. Und sowas schwelt dann natürlich irgendwann. Und die Lösung dafür war zumindest bei uns jetzt, dass wir einen Art Director eingesetzt haben und gesagt, so, wir brauchen dringend einen Art Director, der muss jetzt dahin. Und das hat ganz viel geholfen. Und dann hatten wir halt die Kommunikation kanalisiert. Aber die Einführung von Scrum ist nach wie vor ein Thema. Es ist schwierig. Das ist nicht leicht, das jemandem mitzugeben, die eigene Erfahrung, die man gemacht hat, wenn er da noch ganz wenig Zugang zu hat. Also wenn er quasi der Begriff Scrum zwar schon mal gehört wurde, aber was alles so mitkommt, was man selber auch nicht von heute auf morgen irgendwie gelernt hat, sondern über so ein ganzes Projekt lang, das jemandem mitzugeben, sodass es auch gleich funktioniert, das ist eine große Herausforderung. Das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig zurzeit. Aber, ja, kriegen wir es bestimmt schon hin. Ein weiterer Punkt, ja genau, QA ist ein toller Punkt. QA ist noch ein Punkt, der nicht zu unterschätzen ist. Das ist leider ein Teil einer Softwareentwicklungsfirma, der oft so ein bisschen abschätzig betrachtet wird. Aber der ist sehr, sehr wichtig. Um QA aufzubauen, dafür braucht man Skills und Erfahrung. Und man glaubt nicht, also natürlich glaubt man das. Es ist tatsächlich so, dass wir zurzeit häufig noch auf Zufall prüfen. Also jeder macht halt seine App so gut es geht, und wenn jemand anders die zufällig mal sieht, dann findet er bestimmt 3 Bugs, so ungefähr. Das geht natürlich nicht, das muss auf Dauer auch geändert werden. Aber es sind halt alles so Strukturen, die erst nach und nach reinkommen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass die Leute bisher relativ zufrieden sind, und ich wundere mich jeden Tag eigentlich, dass so wenig Leute Mixed Reality machen zurzeit. Das ist natürlich die Hürde, das Ding ist teuer erstmal, das ist also für eine Privatperson erstmal nicht so leicht zu stemmen, das kostet $3,000. Aber trotzdem wundert es mich, dass viele größere Firmen scheinbar abwarten erstmal. Also viele von unseren Kunden sind eigentlich Firmen, von denen man da meinen würde, die können sich das locker leisten, eine Entwicklungsabteilung aufzubauen. Die können sich das locker leisten, davon 10 Stück zu kaufen und 5 Leute dran zu setzen, sagen wir mal, übertrieben gesagt. So. Und das passiert aber nicht. Warum ist das so? Wir glauben, dass es daran liegt, dass es denen noch zu prototypisch ist, dass sie noch erstmal sehen wollen, in welche Richtung sich das wirklich entwickelt. Und dann ist es für die sicherlich risikoloser, nicht eine eigene Abteilung aufzubauen, sondern erstmal mit Leuten zusammenzuarbeiten. Aber selbst Softwarefirmen, also größere Softwarefirmen, von denen man eigentlich erwarten würde, dass die da gleich mit einsteigen, sind da noch vorsichtig. Es ist offenbar so, dass da, sagen wir mal, Inertia in dieser Firma noch zu groß ist, um das schnell anzutreiben und das dann lieber abgewartet wird. So, bevor wir jetzt gleich noch ein bisschen mit der HoloLens rumspielen können, Dinge ausprobieren können, Zeit für Fragen ist, würde ich eigentlich euch nur noch einmal kurz sagen, was ihr mitnehmen solltet aus dem Vortrag. Was ist wichtig? Mixed Reality is a thing. Mixed Reality ist da und Mixed Reality ist eine geile Sache. Das sollte man auf jeden Fall mit auf dem Schirm haben. Haltet im Kopf, dass jeder Mensch, der das Ding aufhat, sofort eine Idee hat, was man damit machen kann. Das heißt, jedem Menschen, den ich das gezeigt habe, sofort sagt, ah, hey, Moment, aber damit kann man ja das und das machen. Das ist ja total cool. Wäre es nicht cool, wenn es nicht das und das gäbe? Spricht auch dafür, dass das eine Sache ist, die unter Umständen Zukunft hat. Wichtig ist auch, sich zu merken, dass das User Interface und Game Design Fragen aufwirft, die momentan noch nicht geklärt sind. Level Design ist einfach vollkommen unklar. Es gibt schon Ansätze, aber es wäre vielleicht auch interessant, in die Richtung sich zu überlegen, was könnte man denn machen. Vielleicht sogar, selber ein Mixed Reality Game zu machen. Das könnte das dominante Medium werden in der Zukunft. Das Ding ist ein Telefon und es ersetzt alle Bildschirme. Es hat das Potenzial dazu. Naja, und das ist wahrscheinlich obsolet oder nicht nötig.